Hier ist Inside, die Sendung, die bewegt, mit Mirjam Peto beim Freien Radio Neumünster.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Inside. Mein Name ist Mirjam Peto, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und Creator Coach und möchte dich gerne mit dieser Sendung hier bewegen. Und dafür habe ich heute als Interviewgast die liebe Eva Lanze. Sie ist Autorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ist per Telefon zugeschaltet. Hallihallo, liebe Eva, ich freue mich, dass du heute da bist, dass wir heute sprechen dürfen. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch und stell dich doch gerne einmal persönlich vor.
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein, sehr sogar. Also ich bin die Eva Lanze, ich komme aus Ippenbüren, das ist Nordrhein-Westfalen, und ich habe eine Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeite mit Einzelpersonen, mit Paaren, mit Singles, in meiner Praxis therapeutisch und im Coaching-Bereich. So.
Ja.
Genau, das ist so das, was ich mache. Und ich habe gerade ein Buch veröffentlicht. Das ist so mein neuestes Projekt. Das ist ein Buch für Männer, das mich sehr beschäftigt hat und was jetzt in die Welt darf.
Ja, schön. Erzähl doch mal noch ein bisschen mehr zu deiner Geschichte, also wie du auch dahin gekommen bist. Das ist ja etwas, was jetzt auch immer mehr im Kommen ist, finde ich. Also gerade Coaches so in den letzten 5 Jahren, will ich mal sagen, sind die ja wie aus dem Boden geschossen. Und
ja, genau.
Der Coaching-Bereich, der hat sich ja auch sehr, sehr stark, würde ich sagen, differenziert, also in unterschiedliche Bereiche ausgeästelt. Was würdest du denn sagen, wie bist du so dahin gekommen und was waren vielleicht auch persönliche Herausforderungen, die du vorher hattest, die dich jetzt im Coaching immer noch begleiten, also wo du auch anderen damit helfen kannst, dass du das schon gemeistert hast für dich?
Ja, also mir ist immer ganz wichtig, auch nochmal die Abgrenzung zu machen, dass ich psychotherapeutisch arbeite, weil ich einige psychotherapeutische Ausbildungen habe, die auch auf meinem Lebensweg so entstanden sind. Und eigentlich hat es damit angefangen, dass ich, was die Berufswahl anging, damals einfach zu jung war, um noch schon genau zu wissen, was es werden sollte. Und somit habe ich erstmal in einem Bereich angefangen, wo ich dann nachher gemerkt habe, also wenn ich hier jetzt weitermachen muss, das schaffe ich nicht. Also das ist für mich nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und habe dann studiert und während des Studiums Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, habe ich dann festgestellt, dass es mir so sehr liegt, mit Menschen zu arbeiten. Und da bin ich natürlich auch sehr auf meine eigenen, ich sag mal so, Erfahrungen oder Erlebnisse aus meiner Geschichte, aus meiner Kindheit gestoßen und konnte anfangen, die zu reflektieren. Und da so ein Stück weit mich mit zu beschäftigen, mit auseinandersetzen mit diesen Dingen. Und habe dann therapeutische Ausbildungen angeschlossen und habe in verschiedensten Bereichen gearbeitet, wo man das so gut gebrauchen konnte. Zum Beispiel im Adoptions- und Pflegekinderdienst habe ich jahrelang gearbeitet. Und parallel habe ich versucht, meine Praxis aufzubauen oder habe es parallel gemacht zu meiner normalen Berufstätigkeit. Ich habe immer eine halbe Stelle gehabt. Habe auch 2 Kinder, die mittlerweile erwachsen, und habe dann gemerkt, wo die Reise hingeht. Und im Grunde ist das Ganze komplett geprägt davon, dass ich immer diesen starken Wunsch danach hatte, eine Partnerschaft zu führen, die wirklich erfüllend ist.
Ja.
Und dieser eigene Antrieb in mir hat dann dazu geführt, dass ich diesem Weg einfach gefolgt bin. Bis heute, jetzt bin ich in einer erfüllten Partnerschaft nach vielen Umwegen, und ich glaube, deshalb kann ich da auch viel zu beitragen, wenn Menschen in Krisen sind, wenn sie in Paarkrisen sind oder auch in Krisen sind, wenn es um den Job oder sonst was geht, weil ich einfach so viele Themen gekratzt habe, sage ich mal so.
Mich macht das persönlich ein bisschen neugierig, wenn du sagst, du hattest ein paar Umwege und du hattest immer so diesen Wunsch nach einer erfüllten Beziehung. Ich glaube, diesen Wunsch, damit bist du nicht alleine.
Ja.
Was würdest du, also es ist ja auch individuell, ne? Was wen erfüllt? Und gerade das ist ja auch dann in Paarbeziehungen die Herausforderung, da wirklich auf einen Nenner zu kommen, sage ich jetzt mal. Also dass beide irgendwie für sich einfach glücklich sind, je nachdem, was sie da auch dann innerhalb der Beziehung bekommen. Und was ist es so für dich für ein Gefühl gewesen, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht so in der super erfüllenden Beziehung warst? Also hattest du dann, warst du innerhalb der Beziehung, hast du das auch schon gleich immer reflektieren können oder hast du das eher im Nachhinein ja, so reflektiert, dass du innerhalb der Beziehung, sage ich jetzt mal, nicht so diese hundertprozentige Erfüllung gefunden hast. Wie hast du dich in Beziehung gefühlt?
Also ich glaube, dass das Grundthema war bei mir, glaube ich, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das denn geht. Also aus meinem Elternhaus habe ich das nicht mitbekommen, wie das denn aussehen könnte, dass es einigermaßen harmonisch und schön ist, sage ich jetzt mal so.
Okay.
Nicht, dass ich eine total schlechte Kindheit habe, so, aber ich hatte einfach keine Ahnung, wie macht man das denn? Und meine erste Ehe war eben auch so geprägt, dass ich überhaupt nicht wusste, wie das denn gehen soll und dass in meiner ersten Beziehung oder in meiner ersten Ehe auch, wir einfach nie gestritten haben zum Beispiel. Das war so ein Muster, also es gab keinen Streit. Wir hatten einfach keine Punkte, wo wir scheinbar Missverständnisse hatten. Das stimmte aber nicht. Also da hat mein Partner, glaube ich, sehr oft gar nichts gesagt und ich wusste gar nicht, dass irgendwas nicht stimmig ist. So. Es kamen noch andere Umstände hinzu, aber das würde mir jetzt ein bisschen schwerfallen, das zu schildern, weil da so viele Menschen dran hängen noch. Ne?
Ja.
Aber das ist so der Punkt gewesen. Und in der zweiten Beziehung, in der zweiten Partnerschaft, langen Partnerschaft, da ist mein zweiter Sohn entstanden. Also der erste ist in der Ehe entstanden, der zweite mit dem zweiten Partner. Da war es eher umgekehrt. Da gab es so viel Streit, dass da war auch gar kein Platz dafür, da mal zu fühlen, was ist denn jetzt eigentlich richtig gut stimmig, sondern da war der andere Teil da, nämlich sich ständig auseinanderzusetzen. Und da war auch schon mehr Selbstreflexion da, auf jeden Fall, weil da natürlich durch meine Geschichte, Studium und so weiter, das fließt dann ja so ineinander. Mhm. Und trotzdem war das etwas, wo ich gemerkt habe, ich bin selbst zu, wie soll ich das sagen, ich war selbst einfach zu sehr noch mit alten Themen beschäftigt, als dass ich mich hätte wirklich richtig einlassen können auf das, was es gebraucht hätte.
Mhm.
Und dazu kam, wir waren Patchwork, also er hatte eine Tochter, ich schon einen Sohn, gemeinsames Kind dann und das hat mich total überfordert. So aus meiner Sicht von heute. Ne?
Ja.
Und wenn ich heute drauf schaue, würde ich sagen, mit den Tools von heute hätte ich es geschafft.
Ja.
Mit diesem Mann.
Ja.
Aber nicht zu der Zeit.
Ja.
Und das finde ich immer noch sehr tragisch, aber das ist einfach das Leben dann.
Ja. Ja, und man kann es jetzt so einschätzen, aber man weiß es ja nicht, ne? Also das ist ja nochmal so.
Genau.
Für
genau.
auch alle genau. vielleicht, die sich da so ein bisschen drin wiederfinden und sagen, ja gut, hätte ich. Ne? So im Nachhinein ja. weiß ich, okay, da hätte ich einfach vielleicht, also jetzt ein anderes Beispiel, hätte ich vielleicht nochmal das ein oder andere Thema aus meiner Jugend bewältigen müssen und dann wäre das, oder aus meiner Kindheit, irgendwelche Prägungen aufarbeiten und dann wäre das jetzt gar kein Thema mehr. Man weiß es nicht, weil wir sind ja alles so total lebendige
genau.
Wesen und wir verändern uns ja auch. Deswegen glaube ich so, also ich persönlich versuche immer so wenig wie möglich zu bereuen. Natürlich kommt mal so ein Gefühl hoch, aber im Endeffekt, wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, braucht man das meistens nicht. Ne?
Das stimmt. Also ich bereue auch, also von meiner Geschichte bereue ich so gar nichts, weil ich dadurch natürlich auch immer ein Stück weitergekommen bin für mich. Und was das Schöne ist, ich weiß heute wirklich auch, was es gebraucht, damals vielleicht gebraucht hätte, damit das hätte funktionieren können. Und da sind wir nämlich bei dem, was ich heute mache, dass nämlich genau das, dass ich das mit den Paaren mache, auch was mir damals gefehlt hat.
Mhm.
Nämlich auch in der Paarberatung, die ich anbiete, gemeinsame Termine zu haben, aber auch einzelne Termine zu haben, um mit den einzelnen Personen in die Geschichten reinzugucken, nochmal zu schauen, was ist denn das alte Muster, wo triggert es denn wirklich extrem, um dann eben mit den Paaren auch im gemeinsamen Gespräch da anzuknüpfen und so ein bisschen die Brücke zu sein, damit das Verständnis größer und größer wird.
Ja. So.
Und das empfinde ich persönlich in meiner Arbeit als sehr, sehr bereichernd und das wird mir eben auch zurückgemeldet. Das freut mich heute sehr. Also ohne meinen eigenen Weg wäre ich da ja heute gar nicht.
Ja, genau. Ich finde das auch so schön, weil du das so schön beschreibst, auch dieses Verständnis einfach wachsen muss. Und ob das jetzt wächst, indem man zu einem Coach geht oder wirklich eine Psychotherapie macht oder zu einem Heilpraktiker für Psychotherapie geht oder auch einfach nur vielleicht einen Jakobsweg geht, ja, oder sich mit Büchern beschäftigt, sich beliest. Also alles eigentlich, was man so mit aufsaugen kann, das kann einem helfen. Das kann einen weiterbringen im Verständnis für sich selber. Und wenn ich mich selber besser verstehen kann, habe ich ja viel mehr Kapazität auch, um mich auf den anderen einzulassen oder auf die andere, ne?
Absolut. Und was ich eben auch ganz häufig merke, ist, dass man, wenn man nicht genug bei sich geguckt hat, dass man ja auch sehr, sehr schnell dabei ist, seine eigenen Dinge auf die Klienten zu projizieren.
Ja.
Und gar nicht zu merken, dass man da gerade was Eigenes hat, wo man versucht, denen zu raten, aber im Grunde nicht denen in ihren Problemen rät, sondern eher aus der eigenen Betroffenheit heraus. Und das, wenn man das, ich sag mal so, für sich reflektiert, was das eigene Thema dahinter ist, wenn man sehr betroffen ist beim Paar, dann ist das natürlich sofort wieder entladen von den eigenen Themen. Und das ist für mich auch super wichtig, dass man sich dessen immer bewusst ist. Ne? Durch die eigenen Themen ist man einfach nie ganz neutral, sondern ja, wenn man zu sehr betroffen ist, muss man erstmal bei sich gucken.
Ja, das stimmt. So sage ich es mal. Das stimmt. Und da fängt dann schon wieder die erste Schwierigkeit an, ne? Wenn man es nicht weiß oder wenn einem das keiner spiegelt oder eben man da nicht auf diesen Weg kommt, dann wird es schwierig. Also ja, manchmal ist es einfach nicht gelungen, sage ich jetzt mal. Ne? Manchmal funktioniert es nicht. Aber bei dir funktioniert es. Wenn man zu dir kommt als Paar oder, da kann man auf jeden Fall sich gut reflektieren und kriegt so ein, ich sag mal, eine Hilfestellung. Ne? Wie baust du so deine Coachings, deine Sitzungen auf? Wer kommt so zu dir? Also gibt es da irgendwie Überschneidungen? Du hast ja auch schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Erfolgreich versagen als Mann heißt das. Das ist richtig, ne?
Ja.
Da ist es ja so, oder da zeichnet sich ja schon so eine kleine Linie ab. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu deinen Coaches, zu deinen Klientinnen.
Ja, das kann ich tun. Also für mich war es wichtig, als ich dann angefangen bin, Vollzeit in meiner Praxis zu arbeiten. Das war in dem, oder ich fange mal so an. Ich habe dadurch, dass ich dieser Sehnsucht nach einer erfüllten Partnerschaft unbedingt folgen wollte, habe ich meinen heutigen Partner gefunden, meinen heutigen Mann. Und auf diesem Weg bin ich aber dann den Menschen begegnet, zum Beispiel den Singles, die gerade da waren, wo ich dann ein halbes Jahr vorher noch war oder ein Jahr vorher noch war. Mhm. Und so konnte ich erstmal das einbringen, was ich gelernt hatte, auch über mich, was ich gelernt habe darüber, eigene Werte zu haben, zu wissen, was man will, zu wissen, was man nicht mehr will, Ehrlichkeit leben zu wollen, von Anfang an schon im Dating, kein Blabla mehr und keine Oberflächlichkeit, sodass man eben auch ganz spezielle Menschen nur noch in sein Leben reinziehen kann und nur noch auf bestimmte Menschen trifft. Mhm. Und dadurch, dass ich auf meinen Mann getroffen bin, habe ich diese ganzen Tools weitergegeben und damit angefangen, meine Praxis so richtig aufzubauen. Und jetzt, dadurch, dass ich jetzt in dieser erfüllten Partnerschaft bin, zeigen sich natürlich auch auf meinem Weg mit ihm bestimmte Punkte, an denen wir immer weitergehen müssen, anstatt abzuhauen. Also indem man durchgehen muss durch die Konflikte, die man auch zwischendurch mal hat und durch eine ehrliche Kommunikation eben so unglaublich viel erreichen kann, dass ich jetzt eher diese Sachen weitergebe. Mhm. Also eher auf Paare komme, wobei die Singles natürlich immer noch da sind, aber noch mehr Paare kommen automatisch. Und noch mehr Männer kommen, weil die Männer sich nicht nur durch das Buch, sondern auch im Vorfeld sehr angesprochen gefühlt haben in diesen Beratungssitzungen. Das heißt, viele Männer, die auch sich vielleicht sogar getrennt haben von den Frauen oder sich die Frauen getrennt haben, sind hinterher noch weiter gekommen, um selbst Persönlichkeitsentwicklung, das dein Thema, zu machen mit mir hier. Und das ist quasi das, was sich entwickelt hat aus meiner eigenen Sehnsucht heraus. Und so sehe ich das heute wirklich absolut. Sonst hätte ich auch das Ganze nicht als Vollzeit machen können, wenn da nicht dieser Push gewesen wäre durch meine eigenen Erfahrungen.
So. Mm, ja. Du hast es gerade schon gesagt.
Ja.
Führ das ruhig zu Ende aus.
Jetzt weiß ich nicht mehr. Ist egal.
Es gibt irgendwie so hattest du angefangen. Ich wollte sonst einmal fragen, was denn Persönlichkeitsentwicklung für dich bedeutet, weil das ist ja für jeden irgendwie so ein bisschen was anderes. Das ist ja so ein mystischer Begriff, auch immer wieder gerne benutzt. Und ich habe auch überlegt, sage ich, das ist eben eine Sendung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil das heißt so viel und doch irgendwie gar nichts.
Ja.
Deswegen, was würdest du sagen, was das für dich bedeutet?
Also für mich ist es tatsächlich dieses an den Krisen wachsen, weil ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung, also für mich bedeutet es einfach rauszutreten aus alten Mustern, rauszutreten aus dem, was wir als Kinder an Mustern entwickelt haben, um zu überleben. Ich sag's mal so plastisch. Und sich selbst zu reflektieren und zu erkennen, wie man ist. Und das geht vor allen Dingen, glaube ich, in Krisen. Weil in Krisen ist der Mensch bereit, ich persönlich auch, umzudenken, zu reflektieren, um Lösungen zu finden und um neue Wege zu gehen. Und immer ein Stück mehr man selbst zu werden, mit den Werten, die man hat, mit den Menschen, mit denen man zusammen sein möchte. Es führt auch oft dazu, dass man mit anderen Menschen nicht mehr zusammen sein möchte. So. Ja. Aber das ist für mich die Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, finde ich schön, was du gesagt hast. Also gerade dieses mit dem, irgendwie, dass man in Krisen so nah zu sich selber rückt. Also das ist ja zwangsläufig dann so, weil die Gefühle ja auch dann so sehr immens sind und sich ja auch körperlich dann meistens wirklich stark bemerkbar machen. Ne?
Ja. Ja, genau, entweder körperlich oder seelisch. Ne? Burnout und so ist für mich auch einfach nur eine Form einer Krise, wo es um Überlastung und darum geht, sich selbst tiefer zu erkennen, um überhaupt rauszufinden, was man selbst braucht, damit man eben auch in der Arbeit gesund und glücklich sein kann.
Ja, genau. Ja, du bringst ja beide Themen auch zusammen. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann geht es ja auch viel darum, die Partnerschaft in Einklang zu bringen, sodass man dann eben auch mehr, ich denke mal, Kapazität hat, auch sich um den Erfolg im Berufsleben zu kümmern, ne?
Ja, ja. Was ich jetzt im Moment mehr habe, das, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich habe Paare, die zusammen ein Unternehmen führen, einige. Ja. Das heißt, der Mann ist häufig der Handwerker oder der das macht und die Frau ist häufig büromäßig und so. Also die machen das zusammen. Mhm. Und diese Paare sind häufig so im Stress, weil die ja so viel zu regeln haben miteinander und mit Kindern und so, dass ich dort einfach gemerkt habe, wenn das Paar selbst in sich miteinander stabil wird, dann ist das die Basis von allem.
Ja.
Also wenn dieses Paar das Unternehmen nicht als oberstes Ziel hat, sondern die Paarbeziehung, dann ist das so die Basis, sowohl für die Kinder in Ruhe aufzuwachsen, als auch um überhaupt diesen Alltag, der ja sehr stressig ist, wenn man ein Unternehmen führt, bewerkstelligen zu können. Und diese Wende dann zu sehen bei Paaren, die das dann versuchen, also die sich die Zeit nehmen, die sich in den Kalender eintragen, die wieder zu sich zueinander finden, das ist einfach total schön zu sehen, was dann auch daraus erwachsen kann, wenn wenn die wieder gut miteinander sind. Das ist sonst einfach noch anstrengender, wenn das Paar nicht gut miteinander ist.
So. Ja. Ja, und ich finde das auch spannend, was du sagst, weil ich selbst auch die Erfahrung gemacht habe. Ich habe auch mit meinem Partner mal zusammengearbeitet, also mit meinem Ex-Partner mittlerweile. Und damals war es auch so, dass mir immer aufgefallen ist, dass man so das Gefühl hatte, man hat den ganzen Tag miteinander verbracht, aber hat ihn ja nicht miteinander verbracht, ne? Weil es ja nur Arbeitszeit war. Also es war ja nicht Paarzeit an der Stelle.
Ja.
Und dass das ganz oft auch dann fehlinterpretiert wird und da vielleicht gar nicht so der Augenmerk drauf liegt, dass, weil man ja eben das Gefühl hat, man würde miteinander die ganze Zeit verbringen. Aber im Endeffekt ist es das gar nicht. Auch nicht, wenn man im Büro Mittag isst zusammen oder, weil dann eben immer noch dieser Kontext da ist, ne, der Arbeit.
Ja. Ja, genau, genau. Und genau, und das, ich finde, das merke ich vor allen Dingen bei den jüngeren Paaren, die zu mir kommen, dass sich das echt gewandelt hat in der heutigen Zeit mit diesem unglaublichen Stress, den junge Menschen, Paare mit Kindern auch haben. Mhm. Beide am Verdienen, die Kinder früh in der Krippe, dann ein Haus gebaut, da müssen beide weiterarbeiten, damit das Haus finanziert werden kann und. Und ich finde das unglaublich, was diese jungen Familien leisten müssen. Und wenn die dann nicht miteinander nicht eine Basis finden, wo sie sich Zeit einräumen, dann ist es ganz schnell so, dass der eine dem anderen den schwarzen Peter zuschiebt und sagt, du bist schuld daran, dass alles hier den Bach runtergeht. Du bist schuld daran, dass die Ehe kaputt geht, obwohl es gar nicht die Ehe ist, die kaputt geht, sondern die Umstände dafür sorgen, dass man viel zu viel Stress hat, um sich miteinander zusammenzusetzen und wieder eine neue Basis zu finden, wie auch immer dann. Und das finde ich so schade, ne? Dass viele Frauen, aber auch Männer immer glauben, also wobei das beobachte ich tatsächlich mehr bei Frauen, dass die Frauen denken, der Mann ist schuld daran, dass es diese Krise gibt, weil er so oder so oder so ist. Dabei wundere ich mich immer unglaublich über die Umstände, in denen die leben, mit diesem Stress, der dabei ist. Es ist alles getaktet. Kinder wegbringen, Kinder abholen, Essen machen und so weiter und so fort. Das ist, ja, das ist einfach die Umstände, die den Stress machen, und dann ist es eine einfache Lösung zu sagen, der andere ist es, der Partner ist es.
Ja.
So. Das finde ich schade, und wenn man das so ein bisschen deutlich macht, auch im Coaching oder in der Beratung, dann merkt man plötzlich, dass sie so wach werden und denken, ein bisschen recht hat sie ja, ne?
Yeah.
Wir schieben uns hier gegenseitig den Schuh zu, was der andere alles falsch macht. Obwohl es einfach die Umstände auch sind, die wir uns mal anschauen müssen und vielleicht da mal ein bisschen verändern sollten.
Ja. Ja, es ist natürlich dann also Veränderung wieder, was ja für viele Menschen dann ein harter Brocken ist zu schlucken. Gerade bei Umständen oder wenn man dann eben Abstriche machen muss an Stellen, die man vielleicht jetzt im ersten Moment nicht unbedingt angepackt hätte. Aber ja, das sind ja vielleicht schon mal so 2-3 kleine Kniffs und Tricks, mit denen man in einer Paarbeziehung, gerade auch wenn man miteinander arbeitet, schon mal Hilfestellung leisten kann. Da wirklich erstmal nochmal zurückzutreten, versuchen, nicht den schwarzen Peter zuzuschieben und dann eben auch zu schauen, dass man gemeinsam Zeit irgendwie integriert.
Ja.
Im Sinne und auch davon, dass man nicht vielleicht die Pausen auf der Arbeit zusammen miteinander verbringt oder. Oder das zumindest nicht als Paarzeit einstuft dann, ne? Also man kann ja schon zusammen sitzen, aber dann eben am Ende des Tages muss man auch mal reflektieren, ob man denn jetzt Paarzeit hatte oder eben nicht.
Ja, genau. Also das glaube ich auch, dass es wichtig ist und dass man das ehrlich kommuniziert, ne? Das ist sowieso für mich das größte Tool, dass man Ehrlichkeit leben möchte und gleichzeitig aber auch weiß, das fängt bei mir an, dass ich persönlich als erstes mal den Moment nehme, in dem ich getriggert bin, um zu merken, was bei mir los ist, damit ich das auch ehrlich sagen kann, was bei mir los ist.
Ja.
So, das ist so die Grundvoraussetzung. Und diese Trigger, die man in Partnerschaft hat, zu verstehen, das merke ich hier in meiner Arbeit, ist wirklich das Größte für ein Paar, weil die stoßen ja immer an den gleichen Stellen wieder aneinander. Und die Streits, die wiederholen sich ganz häufig in so einer Endlosschleife.
Mhm.
Und wenn man dann rausfindet, woher das aus der eigenen Kindheitsgeschichte kommt, dass man an diesem Punkt ständig in den Stress kommt, in den Trigger kommt gemeinsam und jeder das Verständnis für den anderen aufbringt an der Stelle, dann passiert sofort ganz viel. Dann gibt es viel mehr Tiefe in den Gesprächen, dann nimmt man viel mehr Rücksicht auf bestimmte Dinge und kann ehrlich auch sagen, was los ist, wenn man es verstanden hat, weil die meisten wissen ja gar nicht, warum der Partner sich ständig triggert an bestimmten Stellen.
Ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, gerade in Bezug auf Männer, was ist so da das Hauptthema, die Hauptwunde, ein Glaubenssatz, den die immer wieder wiederholen?
Also bei den Männern, deshalb habe ich mich dem auch gewidmet mit dem Buch, habe ich festgestellt in den letzten 2 Jahren, dass die Männer manchmal einfach mit dem Tempo der Frau nicht mitgekommen sind. Das heißt, hier kommt ein Paar in die Praxis und die schildern ihre Probleme und ich spüre ganz häufig, dass die Frauen schon 5 Schritte weiter sind. Manche haben auch schon den Plan B geschmiedet und haben dann schon überlegt, wie sie denn dann wohnen wollen, wenn sie getrennt sind, während die Männer gerade mal sich aufmachen, dafür überhaupt ins Gespräch zu gehen. Das heißt, die Männer sind manchmal an einer ganz anderen Stelle und die Frauen sind manchmal schon weg.
Ja.
Und das ist wirklich eine Sache, die mich so beschäftigt hat, dass ich gedacht habe, ich muss dieses Buch schreiben, damit die Männer nicht immer den Kürzeren ziehen, weil die Frau sich so lange abgestrampelt hat mit ihren Bemühen, ins Gespräch zu kommen und der Mann das nicht ernst genug genommen hat, um an einem anderen Punkt schon mitzugehen in die Beratung.
Ja.
Das ist sowas, was ich oft erlebe. Und Männer fühlen sich auch ganz oft unverstanden, weil sie einfach komplett anders ticken, ne? Also das ist jedes Mal wieder faszinierend, wenn ich feststelle und nachfrage, auch meinen Partner frage, wie anders der gedacht hat als ich. Und wenn ich dann einfach nur nachfrage, sag mal, ist das so, habe ich das richtig verstanden? Meinst du das so? Dann sagt er ganz oft, nee, habe ich auch gar nicht so gesagt, aber ich habe es so verstanden.
Mhm.
Also dieser Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Denken, der ist für mich immer wieder faszinierend. Und darauf auch aufmerksam zu machen, ist für mich super wichtig, weil wir leben in den allermeisten Fällen absolut in Missverständnissen, wenn wir uns streiten.
Mhm.
Im Grunde wollen wir das Gleiche, nämlich einfach erfüllt und friedvoll und liebevoll miteinander sein. Und trotzdem gelingt das nicht auf der Sachebene, ganz häufig, aufgrund von Missverständnissen.
Ja.
Das ist so tragisch.
Ja. Ja, das ist auch nicht nur in Paarbeziehungen tragisch, das ist ja auch auf allen Ebenen irgendwie so, ne? Also wenn man sich jetzt auch andere Beziehungen anguckt, ob das jetzt Arbeitsverhältnisse sind oder ob das Freundschaften einfach sind oder ob das Eltern-Kind-Beziehungen sind, da ist ja oft so viel Spannungsfeld drin, wo man eigentlich sagen müsste, wieso haben wir uns nicht einfach alle lieb?
Ich meine, genau.
Weihnachten steht jedes Jahr irgendwie wieder unter einem neuen Stern, so ja, Familienessen, okay, wie läuft das jetzt ab, ne? Und wie friedlich sind da alle miteinander, weil eben oft die Kommunikation ja in erster Linie auch nicht gut funktioniert, ne?
Ja,
also man denkt, man sagt vielleicht auch was, man versucht wahrscheinlich auch, sich so gewählt wie möglich auszudrücken oder hat das vielleicht aber auch schon aufgegeben und dann am Ende kommt teilweise eben nicht so das heraus, was man eigentlich damit bezwecken wollte, selbst wenn man es sagt, weil auch die Menschen ja nicht immer das hören, was man sagt, sondern eben das, was hineininterpretiert wird und umgekehrt, ne? Also es ist
ja
einfach.
Ja, und oft sind es. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen.
Alles gut. Das ist hier mit dem Übereinandersprechen einfach manchmal so. So ist das.
Ja. Also ich glaube, Weihnachten ist ganz speziell, weil wir treffen ja auf die gleichen Menschen aus dem gleichen System häufig, aus dem wir kommen und fügen uns manchmal, wenn wir unreflektiert sind, einfach die gleichen Verletzungen zu, ohne dass wir das wollen. Ne? Total unbewusst füttern wir quasi unsere alten Wunden dann, obwohl wir ja denken, man hätte so viel mehr dazugelernt. Ne?
Mhm.
Das erlebe ich eben auch oft nach Weihnachten, dass mir das nochmal geschildert wird. Und oder ich das auch selber manchmal denke, dass ich da an Punkte komme, wenn ich mich selbst treffe. Wobei das schon eine andere Nummer ist. Mit sehr viel, mit Selbstreflexion und mit Persönlichkeitsentwicklung kann man in die gleiche Familie gehen und fühlt sich nicht mehr ganz so getriggert, wenn man gut mit sich ist, sagen wir es mal so.
Ja. Aber ich finde auch gerade das, was du jetzt sagst, das ist ja so auch also wir reden ja heutzutage auch sehr viel davon, Grenzen zu setzen. Und auch bei dieser Frau, die jetzt in einer Paarbeziehung ist und die vielleicht schon Schritte vorweggegangen ist, wenn man jetzt sich das anschaut und sieht, aus der Sicht der Frau, da kann ich mich jetzt leicht hineinversetzen, muss ich sagen, ist es ja so, dass sie ja schon viel versucht hat und dass sie nicht ernst genommen worden ist. So, und sie ist ja immer noch da und sie ist ja immer noch willig, aber sie hat halt schon sich Gedanken gemacht. Und man sagt es ja grundsätzlich bei Frauen, dass die eher sich innerhalb der Beziehung schon trennen und irgendwann werden sie ruhig und dann gehen sie still und leise und der Mann weiß gar nicht mehr, was da passiert ist und warum das denn jetzt so furchtbar ist, weil es eben in erster Linie vielleicht nicht ernst genommen hat oder nicht gehört hat richtig, ne? Dass da auf seiner Seite einfach das nicht so richtig angekommen ist. Und da kann ja auch dann eine gewisse, oder ich stelle mir das so vor, dass da eine gewisse Frustration auch in der Frau jetzt einfach schon vorherrscht. Wie gehst du denn damit um? Also wie kann man dann da wieder Schritte aufeinander zu machen lassen?
Ja, also für mich ist es für mich gibt es diesen schmalen Grat, ne, wo die Frau eigentlich schon keinen Bock mehr hat, also innerlich, aber noch mitgeht, oder die Frau, die da drin die letzte Chance sieht, aber noch nicht ganz weg ist, emotional. Also das ist wirklich ein ganz schmaler Grat. Ich glaube, das beschreibst du gerade, ne?
Ja,
so,
genau.
Dieses, wie geht's zurück eigentlich? Und für mich ist es so, dass zurück immer darüber geht, sich selbst zu verstehen. Und deshalb mache ich auch in den ersten Stunden immer ein Genogramm. Das kommt aus der sozialen Arbeit oder aus der systemischen Familientherapie. Das ist quasi so ein Stammbaum, den man aufmalt mit beiden zusammen. Und den male ich mit beiden zusammen auf in der ersten Stunde, egal mit welchem Thema die kommen. Einfach nur, um dieses Verständnis füreinander darauf zu fokussieren, wo die tiefsten Wunden aus den Systemen entstanden sind, also zum Vater, zur Mutter, um dann zu sehen, ob das Parallelen dazu hat, wo sie jetzt gerade ihre tiefsten Wunden erleben oder erlebt haben. Und das kann bei der Frau darin sein, dass sie nicht gehört worden ist, dass sie sich abgestrampelt hat, dass niemand gehört hat, was sie zu sagen hat, zum Beispiel. Ne? Und dieser Frust quasi bei der Frau jetzt sehr stark vorhanden ist. Und bei dem Mann sowas wie, es hat eh nie gegolten, was er gesagt hat, also oder was andere gesagt haben, das wurde sowieso über ihn entschieden. Also macht er sich da auch keinen großen Kopf drum, wenn dann jemand anderes meint, er sagt was. Also es gibt so verschiedene Muster, die dann bei dem jeweils Einzelnen einschlagen. Oder jemand, der eine meckernde Mutter hatte, die aber sowieso auch nie irgendwie Konsequenzen daraus gezogen hat, der denkt vielleicht, die meckernde Frau zieht auch keine Konsequenzen. Das war halt bei mir. Also das denkt er nicht bewusst, sondern ganz unbewusst spielt sich sowas ja häufig ab. So, und wenn man diese Dinge dann mal so sieht oder auch Trauma, in den allermeisten Familiensystemen von den Paaren, die ich hier habe, gibt es Trauma durch Krieg, durch der Großeltern oder auch durch andere Erlebnisse, Suizide oder sonst was. Die gibt es in den allermeisten Fällen einfach in den Familien und dann kann man mal gucken, wie hat das denn noch Auswirkungen auf heute und was davon ist auch noch Rest in eurer Partnerschaft oder wo sind Ängste, die einer von beiden vielleicht noch hat oder so. Und durch diese Arbeit am Anfang kriegt man schon mal eine neue Basis miteinander, wo man ein bisschen mehr versteht.
Ja.
Und dadurch ist dieses Thema, wir gehen jetzt, nicht mehr das Thema schlechthin, sondern eher zu gucken, wie kann sich denn jeder gerade an den entsprechenden Stellen weiterentwickeln, um zu schauen, ob das nicht doch eine Chance macht, zusammen zu bleiben und miteinander da durchzugehen und miteinander zu wachsen oder auch heil zu werden. Manche sagen ja auch Heilung dazu. Das entsteht dann, wenn beide sehr offen dafür sind, auch diesen Schritt nach hinten zu machen. Das macht nicht jeder gerne. Und manche steigen dann auch aus oder bei denen ist dann auch vorbei. Das geht nicht immer gut aus, sagen wir es mal so.
Ja. Was würdest du
denn?
Und
das ist aber auch dann.
Meistens sind es wahrscheinlich doch noch die Frauen, die ankommen, oder? Also die dann so den Mann im Schlepptau haben und sagen hier, wir haben uns dazu beide entschieden, aber ich war so die treibende Kraft. Oder ist das bei dir ausgewogen? Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, das ist ausgewogen. Im Moment sind sogar mehr Männer da, die von sich aus kommen.
Ja.
Ja, das ist erstaunlich, aber das ist gerade, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder ob mir das gerade begegnet, keine Ahnung. Mhm. Aber ich erlebe immer mehr Männer, die keine Lust haben, so weiterzumachen.
Ja.
Und die Themen der Männer sind häufig die fehlende Nähe, fehlende Sexualität. Das ist häufig das, weshalb die Männer sagen, das ist nicht das Leben, was ich mir wünsche. Das geht total verloren.
Mhm.
Und das möchte ich nicht.
Ja.
Ja. Und das ist für die Frauen dann natürlich oft hartes Brot, wenn die dann zusammenkommen.
Mhm.
Also wenn die Männer den Termin machen, die kommen dann zusammen und dann geht es auch um die Verletzung der Frau, nämlich das Gefühl zu haben, zum Beispiel nach Kindern, ich habe da keine Lust mehr zu, ich möchte nicht als Sexobjekt gesehen werden, ich brauche erstmal das Gespräch und die andere Nähe, bevor ich überhaupt kann. Also das, was auch typisch zwischen Mann und Frau häufig Missverständnisse auslöst.
Mhm.
Die Frauen brauchen einfach, um in Verbindung zu gehen, bevor sie Sex haben, einfach häufig das Gespräch. Die müssen das Gefühl haben, ja, wir sind auch emotional nah beieinander. Und der Mann, bei dem ist es wirklich zum größten Teil andersrum. Der braucht die Sexualität, um dann das Gefühl zu haben, ja, jetzt sind wir nah beieinander.
Mhm.
Und zu reden.
Ja.
Und das voneinander zu bekommen, ist nicht so einfach als Mann und Frau.
Ja. So. Ich habe mich ja auch schon ein bisschen mit dem Thema Männlichkeit auseinandergesetzt und habe auch immer wieder so, bin da immer wieder an diese Wunde gestoßen von, ich bin nicht gut genug. Also bei Männern. Inwieweit begegnet dir das?
Ich bin nicht gut genug und ich mache sowieso nicht richtig.
Ja.
Diese zwei Themen sind es, die mir begegnen. Ne? Ich überlege gerade mehr noch, ich mache es nicht richtig. Weil ich bin nicht gut genug, ist es dann oft, wenn der Mann das Gefühl hat, die Frau ist schon mit mindestens einem Fuß raus aus dem Ganzen. Dann geht diese Wunde auf. Aber vorher ist es eher diese Frustration, das nicht richtig machen zu können. Egal, wie man es versucht, die Frau will es anders. Das ist so, sind so Wunden. Und dahinter steckt immer die Beziehung zur Mutter oder auch zum Vater, also bei dem Mann eher zur Mutter. Bei diesem, was sag nochmal eben den Satz, der dir immer begegnet ist mit der männlichen Wunde.
Ich bin nicht gut genug.
Ich bin nicht gut genug, genau. Das ist eher ein Thema zwischen Mann und Vater.
Mhm.
Ist so jetzt mal gerade mein erster Impuls.
Mhm.
Und das ist was, wo Männer häufig versuchen, dem Vater zu zeigen, dass sie es wert sind, gesehen zu werden.
Mhm.
Aus der Geschichte heraus. Und nicht wirklich gesehen worden zu sein mit allem, was dazu gehört. Das ist, glaube ich, bei vielen Männern eine große Wunde und ist dann einfach, ja, zu fühlen.
Ja. Wie würdest du sagen, könnte ein Mann, der näher zu sich rücken möchte und mehr auch seine Emotionen fühlen möchte und mehr Emotionen auch zulassen möchte, wie könnte der das machen? Also was wären so erste Schritte? Das ist natürlich hoch individuell, aber so ein paar Dinge gibt es ja vielleicht, die man so über den Daumen peilend mal in den Raum werfen kann, die einfach vielleicht schon mal helfen, sich selbst ein bisschen näher zu kommen.
Ich glaube, Männer brauchen als erstes mal einen guten Grund.
Mhm.
Ich sag mal so, das könnte sowas sein wie eine Beziehung zu retten.
Mhm.
Ja, also wirklich guten Grund. Warum soll man sich sonst mit seinen Emotionen beschäftigen, wenn man keinen guten Grund hat, keinen Sinn dahinter? Also ich glaube, das brauchen Männer. Und dann glaube ich, dass es gut ist, wenn Männer sich dem annähern können, indem sie zum Beispiel Dinge lesen darüber.
Mhm.
Wobei viele Männer ja nicht lesen, das ist ein großes Problem. Ja, ich empfehle den so sehr, wenn sie zum Beispiel die Bücher nicht ganz lesen, einfach mal reinzuschauen und eine Seite aufzuschlagen und mit einer Frage hinzugehen und ein Buch oder mein Buch aufzuschlagen und dann zu gucken, ob sie für diese Frage eine Antwort finden.
Mhm.
Das kann man zum Beispiel mit meinem Buch sehr gut machen, weil es geht ja ganz, ganz vielen Männern so, dass sie an ihre Emotionen nicht so rankommen, weil ihnen ja auch nicht wirklich der Zugang, also weil viele auch wirklich nicht den Zugang dazu haben, aus ihrer Geschichte heraus. Und wenn es dann den Grund gibt, ich mach das auch ein Stück weit, um meine Frau besser zu verstehen, um mich besser zu verstehen, dann ist sowas eine erste Möglichkeit. Ansonsten ist es natürlich toll, wenn man einen Coach finden kann oder eine Coachin. Oder ein Therapeut oder eine Therapeutin, um sich da näher zu kommen. Aber dann braucht es wieder diese Sinnfrage, warum eigentlich? Oder einen Leidensdruck.
Mhm.
Das merke ich bei Männern. Also es muss einen guten Grund haben oder ein Leidensdruck da sein.
Mhm.
So einfach wie Frauen das machen, ich habe gerade Lust, ich habe so ein tolles Buch gelesen, um zu mich selbst zu finden oder mir näher zu kommen. Das machen Männer nicht so.
Ja. Ja, auch dieses Teilen, ne? Dann sich in so Gruppen versammeln oder mal auf ein Seminar gehen oder so. Das ist eben gerade dieses, was einfach noch nicht in den Männern so richtig wieder zum Leben erweckt worden ist, was so viel Unterdrückung einfach ausgemacht hat. Also der Gefühle, meine ich jetzt. Da die teilen das nicht gerne, ne? Weil das ist ja wieder Schwäche und auch überhaupt dann. Du hast es ja auch mit dem Versagen so in den Titel mit reingebracht.
Ja.
Ne?
Ja.
Das
ja.
ist einfach so ein Thema, da kommen Männer, glaube ich, wirklich schwer dran. Also ich sage jetzt mal, der Durchschnittsmann, natürlich gibt es da auch welche, die sind da.
Ja.
Die sind da, ne? Und es gibt auch Frauen, die sich so verhalten. Also
Ja, genau. Ich möchte das auch nicht alles bei einem Kamm scheren. Das ist mir auch wichtig. Nur was bei dem Mann wirklich anders ist als bei der Frau, ist das vom Grundprinzip her, also aus der Evolution heraus schon, die Frau jemand ist, die viel mehr in Kontakt ist, die Familie hütet, mit anderen Frauen spricht, um Probleme zu lösen und so weiter. Und der Mann für die Lösung seiner Probleme eher immer noch in die Höhle geht, 2 Tage für sich ist, auf neue Erkenntnisse stößt und wieder rauskommt und die Lösung parat hat. Also der Mann ist nicht unbedingt jemand, der den Austausch braucht, um seine Lösung zu finden.
Mhm.
Und das ist ein Riesenunterschied. Wir denken immer, wir müssen doch den Mann dahin bekommen, dass er so ist wie die Frau. Aber das ist für mich nicht die Lösung. Für mich besteht die Lösung eher darin zu sagen, der Mann muss verstehen, warum er so tickt, wie er tickt. Der muss sich einräumen, die Zeit zu haben, sich auch zurückzuziehen, der Frau zu sagen, du Schatz, ich brauche jetzt wieder mal einen Tag Höhle. Morgen sage ich dir was, wie wir dieses Problem lösen können oder wie ich dazu stehe, was du mir gerade gesagt hast. Also wenn wir damit besser umgehen können, dass der Mann eben nicht so kommunikativ ist und er selbst sich da auch nicht für geißelt, dass er nicht so ist, dann macht er sich schon viel, viel weiter auf für seine Gefühle auch.
Ja.
Ich glaube, es geht eher darum, nicht ihn dahin zu bringen, zu fühlen, sondern eher darum, darum zu verstehen, wie groß der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist und der Problemlösung und dass sie halt was ganz anderes brauchen. Und wenn man das weiß, dann kann man sich auch aufmachen für das Gefühl, was dahinter steckt.
Mhm. Ja.
So aus meiner Sicht.
Jetzt haben wir ja den Mann schon besprochen. Was ist denn mit der Frau? Was könnte denn die Frau machen, um auch vielleicht aus dieser, wir hatten sie schon angesprochen, so Frustration rauszukommen und sich wieder mehr dem Mann zu öffnen und eben auch vielleicht dann gewisse Dinge in sich einfach zu klären, sodass sie dann vielleicht auch sich wieder sexuell öffnen mag oder überhaupt da wieder die Nähe zulassen kann, wieder ein bisschen mehr einfühlsam und einfach an den Mann näher randrücken zu können.
Also ich merke, das ist eine total schöne Frage, weil das auch was ist, was ich in einem zweiten Buch unbedingt beschreiben möchte. Mhm. Ich möchte in einem zweiten Buch einfach beschreiben, ein Buch, das soll für die Frau sein, wie sie auch die männliche Seele erreicht.
Ja.
Weil ich stelle fest, nicht nur bei mir selbst in meiner Entwicklung, sondern bei ganz vielen Frauen, dass das Bild von Mann einfach unglaublich schlecht geprägt ist von ganz schlechten Ideen, wie ein Mann ist.
Mhm.
Ein ganz schlechtes Männerbild häufig bei der Frau ist, nicht bei allen Frauen, da will ich auch wieder nicht pauschal Aussagen treffen, aber bei dem, was ich hier so mitbekomme und Frauen, die wirklich an sich arbeiten wollen, stelle ich fest, das Männerbild ist geprägt aus der eigenen Geschichte, aus den Jahrhunderten von Krieg und Missbrauch von Frauen und so weiter, sodass das wirklich sehr, sehr schlecht ist und wir im Grunde als Frauen Angst vor Männern haben, ohne es wirklich zu wissen. Und diese Angst uns dazu führt, dass wir erstmal pauschal uns schützen müssen und den Mann gar nicht so wirklich gut an uns ranlassen. In Partnerschaft natürlich dann schon, aber unterschwellig erlebe ich viele Frauen, bei denen noch so ein großes Misstrauen sitzt und auch so eine Verachtung.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst, weil viele Frauen würden das nie sagen, dass sie eine Verachtung in sich tragen. Aber wenn man mal wirklich ehrlich darüber spricht, auch darüber, warum sie keine Sexualität mehr wollen, ist da häufig sowas, so eine Verachtung drin und auch sowas, so ein Verrat an sich selbst. Also viele Frauen haben in ihrem Leben, in ihrer Sexualität Verrat an sich selbst begangen und Dinge mitgemacht, die sie eigentlich gar nicht wollten. Und bei dem nicht Stopp gesagt, wo sie gemerkt haben, okay, das mache ich mal einfach so. Und dieser Selbstverrat führt häufig dafür, dass die Frau irgendwann zumacht.
Mhm.
Und das zu wissen, also mit Frauen arbeite ich vor allen Dingen auch daran, sich selbst zu erkennen und das zu erfassen. Und wenn sie das erfasst haben, was sie selber in sich tragen, dann werden sie schon viel, viel weicher dem Mann gegenüber.
Mhm.
Und dann mögen sie auch mehr sagen, dann mögen sie auch anfangen, dem Mann mitzuteilen, was sie schön finden und was nicht. Weil die allermeisten Frauen haben in ihren Partnerschaften Dinge mitgemacht, die sie eigentlich gar nicht schön fanden und haben dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, sich selbst zu verraten. Haben es aber nicht bewusst. Und diese Bewusstwerdung führt oft dazu, dass die Frauen wieder weicher werden, milder mit sich und mit dem Mann. Weil er kann ja nichts dafür, dass die Frau sich auch nicht mitgeteilt hat, oft in der Vergangenheit.
Ja.
Das ist ein großer Punkt bei Frauen, dass wenn man da tief reingehen mag, kann man da sehr viel verändern, auch um den Zugang zum Mann wieder zu finden.
Mhm. Ja. Und wenn man jetzt sich von dem nochmal löst und sagt, eine Frau ist, also es lag jetzt nicht am an der Intimität, die miteinander haben, sondern einfach grundsätzlich merken die, die kommen gerade nicht mehr so gut miteinander zurecht, sind bei dir. Was sind, oder ich sag's mal anders, ich formuliere es mal nicht als Frage, für mich ist ein wesentlicher Bestandteil wirklich erstmal wieder richtig zu sich selber zu finden. Also nicht diese Beziehung, du hattest es vorhin aber schon auch so in die Richtung gesagt, die Beziehung zum Mittelpunkt zu machen oder zu dem Anker, zu einer Basis. Das sehe ich auch so, aber zu eben einer so gesunden Basis. Manchmal, also auch in einem Konflikt kann sie ja der Mittelpunkt sein, weil es eben in dieser Beziehung immer so viel Unruhe gibt, dass man eigentlich zu kaum was anderem kommt, als sich mit dieser Beziehung zu beschäftigen. Das meine ich jetzt gerade nicht, sondern die positive Art und Weise. Meinst du wahrscheinlich auch, einfach zu wissen, okay, das ist mein sicherer Hafen, das ist mein Mittelpunkt in dem Sinne, dass man sich priorisiert, dass man den anderen priorisiert und sich selbst eben auch, dass man schaut, dass das wirklich läuft. Ja, und manchmal muss man dann auch einen Schritt aus der Beziehung nochmal raustreten, finde ich, und sich wirklich sich selber widmen und erstmal sagen, okay, du kümmerst dich jetzt mal um dich und darum, dass es dir gut geht und ich kümmere mich jetzt mal darum, dass es mir gut geht und mache gewisse Dinge und versuch mal jetzt nicht mehr diese Beziehung so in den Mittelpunkt zu stellen und dann kommen wir beide mit neuen Erlebnissen, mit neuem, was wir so gemacht haben und mit neuer Energie ja dann auch vor allem aufeinander wieder. Und ich finde, das braucht es auch ganz oft. Also wirklich mal so ein Reset, so ein lass uns beide mal durchatmen, auch mal vielleicht Abstand nehmen, wie auch immer man das dann gestalten möchte und wie lange auch. Manchmal braucht es ja wirklich nur ein Wochenende, aber dass man da mal wieder so sich selber fühlt, weil gerade in so einer Kombination von zwei Menschen, wo vielleicht einer sehr angepasst ist und der andere dann eher so der autonome Teil, dann ist der Angepasste, versucht sich die ganze Zeit anzupassen und ist auch total damit eigentlich beschäftigt und fühlt sich gar nicht mehr selber, ist aber eher klammernd unterwegs und der Autonome, der versucht es auch recht zu machen, weil er immer merkt, okay, wenn ich jetzt nicht da bin, dann gibt es auch Stress, deswegen versuche ich mich hier auch wieder irgendwie auf meine Art und Weise anzupassen. Das passt ja dann nicht wirklich gut unbedingt zusammen, wenn man dann so viel auch daran festhält, so zu bleiben, wie man ist, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, absolut. Also du sprichst da was ganz Wichtiges an, das ist jetzt bis jetzt auch echt noch zu kurz gekommen, glaube ich. Weil ich finde, die Grundvoraussetzung, um überhaupt eine erfüllte Partnerschaft führen zu können, ist, dass man sich selbst sehr, sehr, sehr nah ist und gut für sich sorgen kann.
Ja.
Gut für sich sorgen kann im Sinne von die Bedürfnisse, die ich habe, zu wissen, dass die nicht alle mein Partner abdecken kann, sondern dass es viele Menschen gibt und viele Dinge gibt, die meine Bedürfnisse abdecken. Zum Beispiel Sport machen oder mit Freundinnen sprechen für den Austausch. Oder es gibt so viele, viele Bedürfnisse. Mhm. Und dass jeder erstmal dafür sorgen muss, dass seine Bedürfnisse erfüllt sind. Und die Bedürfnisse, die dann in Partnerschaft auftauchen, nur noch die Sahne auf dem Kuchen ist oder die Kirsche obendrauf. Nämlich miteinander eine gute Zeit zu haben und sich gegenseitig auch zu unterstützen in dem, was man tut, aber vom Grunde her nicht bedürftig zu sein.
Mhm.
Das ist natürlich ein großes Wort, aber und man darf auch in bestimmten Bereichen wissen, dass der eine, also dass man der Zuneigung des anderen bedarf, also da eine Bedürftigkeit hat. Gut ist, wenn man es bewusst hat, weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, warum überhaupt Krisen entstehen, dass man überhaupt nicht weiß, wer man ist.
Mhm.
Also, dass man überhaupt nicht weiß, was man braucht und immer denkt, der andere könnte einem doch was geben, wo man nicht mal weiß, was es ist, was er einem geben soll.
Ja.
Also, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das hab ich auch noch nicht, haben wir noch nicht besprochen, genau.
Ja.
Also, die Priorisierung von sich selbst steht natürlich vor dem Paar. So.
Ja.
Also, dass man sich selbst gut kennt, nicht egoistisch durch die Gegend rennt, das meine ich jetzt nicht, sondern dass man bereit ist, sich zu reflektieren, zu schauen, wie geht's mir gerade, was brauche ich eigentlich, brauche ich jetzt Ruhe, brauche ich mal ein Wochenende Abstand, möchte ich mal ohne Partner sein und das zu kommunizieren miteinander, das ist für mich so der Schlüssel. Weil dann kann man auch ehrlich sagen, boah, schade, dass du weg möchtest dieses Wochenende und für dich was machen möchtest, weil ich hätte gerne was mit dir gemacht und trotzdem darfst du gehen. Also so, ne? Dass man das alles aussprechen darf.
Ja. Ja, und ich hatte auch, weil du es gerade sagst mit den Bedürfnissen und zu wissen, wer man ist und dann auch gewisse Entscheidungen zu treffen. Ich persönlich, ich erzähle hier immer sehr gerne aus dem Nähkästchen, auch eine Ehe beendet. Und ganz am Ende war für mich wirklich ganz, ganz essentiell zu sagen, okay, ich bin zwar nicht todunglücklich hier, aber ich merke immer wieder, dass mich das so nach draußen zieht und dass ich hier nicht genau das finde, was ich möchte und dass ich auch nicht so gesehen werde, wie ich möchte und dass ich das nicht mehr möchte, so wie es ist. Auch weil ich mir dann schlussendlich, und das war eigentlich der entscheidende Faktor nochmal obendrauf, also das war so die Kirsche der Tropfen, der das dann zum Überlaufen gebracht hat, für mich diese Entscheidung auch zu fällen, war, dass ich gesagt habe, ich möchte auch nicht immer wieder meinem Partner so ein schlechtes Gefühl machen, indem ich irgendwie ihm ja das auch vermittle, dass er nicht genug ist an der Stelle oder dass das nicht passt hier zu gewissen Teilen und warum er sich denn nicht mehr anstrengt oder. Und dass ich dann gesagt habe, ich möchte es nicht mehr, ich möchte auch, dass er glücklich ist und sich nicht immer wieder damit beschäftigen muss, dass ich jetzt ein Problem habe hier an der Stelle. Ne? Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Also jetzt nicht unbedingt in meiner Situation genau, also man muss natürlich da auch reflektieren, okay, was ist jetzt wirklich mein Anteil, dafür ihn Verantwortung zu übernehmen. Er hätte ja auch selber sagen können, er geht, wenn ihm das so schlecht geht. Ne? Also ich habe ja da sehr viel für ihn gedacht. Das hätte ja auch nicht sein müssen. Also das will ich nochmal so an der Stelle mit reinwerfen. Aber auch an den anderen zu denken und dann zu sagen, okay, kann ich denn hier jetzt das bekommen oder ist das wirklich ein Match? So, passt das wirklich zusammen oder muss man nicht vielleicht doch die Segel streichen? Also nicht jede Coaching- oder also nicht jede Intervention, die man macht, egal wo man hingeht, nicht jedes Buch, was man liest oder muss einen ja näher zusammenbringen, das kann einen ja auch zu einer anderen Erkenntnis führen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da offen bleibt und das ja dann nicht ansieht als Scheitern, sondern als, okay, ich schließe jetzt eine Tür und da gibt es noch ganz viele neue, auch für den anderen oder die andere. Und das eröffnet auch Möglichkeiten, glücklich Herr zu werden, auch wenn man sich das vielleicht im Moment dann immer nicht vorstellen kann.
Ja, und also wenn du das so ansprichst, ich habe hier viele Paare, wo nachher einer vielleicht noch weiterkommt zum Coaching nach einer Trennung und ich merke immer, wie gut das war, diese Trennung zu vollziehen für denjenigen, den ich dann noch mitbekomme. Ne? Ja. Weil sich so viel entwickelt dadurch, zu sich selbst zu kommen, vor allen Dingen, wenn er dann noch weiterarbeiten will, es sind, wie gesagt, häufig Männer, die dann noch weiterkommen, weil die dann natürlich was ganz Neues entdecken für die nächste Partnerschaft, die sie führen möchten. Mhm. Und dann plötzlich merken, auch in Dating-Prozessen merken, boah, da gibt's noch Frauen, die genauso mit mir sprechen wollen, wie ich das gerne möchte. Also die einfach eine andere Kommunikation haben und die sich nicht ständig zurückziehen und nicht schweigen, wenn es Probleme gibt. Die reden dann. Und also überhaupt zu merken, dass da noch was viel, viel, viel mehr möglich ist, das ist natürlich auch was, also ich finde, nach jeder Krise für jeden der beiden, die sich dann getrennt haben, immer eine Option ist und meistens eine Option ist, weil der Mensch will ja wachsen. Ja. Also genauso wie die Pflanze wächst, wächst der Mensch. Und jede Krise ist ein absoluter Wachstumsschwung. Wenn man diese erste Traurigkeit und so überwunden hat, dann geht es auf jeden Fall weiter. Vor allen Dingen, wenn man will. Es liegt immer daran, welche Richtung man einnehmen will für sein Leben.
Ja.
Die allermeisten Menschen wollen an ihren Krisen wachsen. Und das tun auch meistens wirklich beide. Muss man einfach so sehen.
Ja.
Das stimmt mich natürlich dann auch froh, wenn ich merke, Die Entscheidung, die sie getroffen haben, die war wirklich absolut richtig, nämlich nicht weiter miteinander zu gehen.
Ja.
So, absolut. Ja, und dieses Rücksicht nehmen auf den anderen, da sind natürlich dann auch wieder ganz viele eigene Muster drin, wie man, also selbst in der Entscheidung gegen den anderen immer noch auf dem Schirm zu haben, dass man dem ja auch was Gutes tut, das sind meistens auch alte Dinge, die man erlernt hat. Machen manche Menschen, aber manche gar nicht.
Mm. So. Ja. Ja, gut. Gibt es noch irgendetwas, was du hier teilen möchtest, wo du sagst, das ist zu kurz gekommen, das muss ich auf jeden Fall noch loswerden?
Also was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man, wenn man als Paar losgeht und sich Hilfe holt oder eine erfüllte Partnerschaft leben möchte, dass man das als klare Absicht formuliert. Auch bei einem Paar, was nicht weiß, ob sie sich trennen will, eine klare Absicht zu formulieren. Zum Beispiel, wir machen das nächste halbe Jahr und versuchen, das mit der Absicht wieder zusammenzukommen.
Ja.
Oder mit der Absicht zu klären, was es mit uns noch, ob es mit uns noch geht. Also, dass man sich wirklich committet und nicht einer schon an einer anderen Baustelle sich jemanden sucht, also quasi einen anderen Weg geht.
Ja.
Das finde ich super wichtig, die gemeinsame Absicht formuliert als Paar, egal ob man auseinandergehen will oder nicht, aber für den Moment,
ja,
wenn man losgeht. Weil sonst kann man sich das Geld sparen. Ich sag's mal so.
Ja, finde ich gut. Ist auch ein super Übergang, weil ich habe immer so, ich bin ein Freund von Zielen. Sich Ziele zu setzen. Und das ist ja so ähnlich wie eine Absicht. Was würdest du sagen, das ist noch immer so meine Abschlussfrage, was würdest du sagen, was ist noch ein Ziel von diesem Jahr für dich persönlich? Möchtest du noch anfangen, dein Buch zu schreiben zum Beispiel?
Ja, ich also für dieses Jahr habe ich Ziele, die eher so in meinem persönlichen Umfeld liegen, weil ich da Dinge anders machen werde. Hat mit Haus und Hof zu tun und sowas. Das ist bei mir so. Aber das Buch zu beginnen, das wäre schon eine schöne Absicht für mich. Und einen Verlag zu finden, das ist vielleicht noch eine größere Absicht. Also, dass ich das nicht, dass ich da einen Verlag habe, der Lust hat, dieses Buch rauszubringen und ich das nicht in Eigenregie mache.
Ja.
So, das wünsche ich mir. Das ist ein gutes Ziel für dieses
Jahr. Schön. Ja, dann drücken wir dir alle, glaube ich, die Daumen. Alle, die jetzt zuhören, bitte einmal Daumen drücken, dass das dann was wird.
Dankeschön.
Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich freue mich, dass du hier warst. Und vielleicht hört man sich ja mal wieder.
Ja, ich bedanke mich auch sehr für dieses Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr, Dankeschön. Sehr gerne.